Hallo und herzlich willkommen, Zuhörerinnen und Hörer, denn es geht jetzt weiter gleich hier mit einer Sondersendung. Warum gibt es jetzt hier eine Sondersendung? Und zwar ist der Anlass, Es gibt das Internationale Literaturfestival Berlin, der rief zur Teilnahme auf zur weltweiten Lesung für Edward Snowden an diesem 8. September heute auf. Und wir bei Loro sowie das Literaturhaus sind diesem Aufruf gefolgt. Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden, so heißt das offizielle Motto. In etwa einer Stunde starten wir eine Live-Übertragung aus dem Peter-Weiß-Haus. Dort werden Textauszüge aus einer Sammlung von Statements und Interviewausschnitten von Edward Snowden präsentiert und anschließend diskutiert. Dazu finden sich folgende Gäste ein: der Dekan der Philosophischen Fakultät der Uni Rostock, Professor Hans-Jürgen von Wensierski, die Prodekanin der Philosophischen Fakultät der Uni Rostock, Professor Gesa Mackentun und Journalist Peter Nowak. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Michael Fengler. Ja, der Meinungsaustausch dort wird sich vorwiegend der Person um Edward Snowden widmen und eher sozialwissenschaftliche und akademische Aspekte umfassen. Um auch gesellschaftliche und technische Hintergründe zum Thema Überwachung und Datenschutz zu beleuchten, haben wir aus der Loro Technikgruppe diese Sondersendung quasi zur Einstimmung vorbereitet. Wir, das sind ehrenamtliche Mitmacher, die sich in der Freizeit viel mit Technik befassen und sich Gedanken zu der Thematik gemacht haben, die mit Edward Snowden ja neuen Schwung gefunden hat. Bevor wir also in gut einer Stunde zur Veranstaltung ins Peter-Weiß-Haus schalten, sollen nun folgende Schwerpunkte in dieser Stunde angesprochen werden. Zum einen technische Möglichkeiten zum Überwachen. Was sind unter anderem Metadaten? Wie setzen die sich zusammen? Die derzeitige Situation in Deutschland. Was macht unser Staat? Technische Mythen in Bezug auf falsches Sicherheitsverständnis und natürlich auch Möglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre. Um diese vielen Wortinhalte ein wenig aufzulockern, gibt es auch ein paar ausgewählte Musikstücke mit Sozialkritik im Unterton. Und den Anfang macht ein legendärer Musiker, der ein Gespür für Alltagsthemen hat wie kaum ein anderer. Bob Dylan singt uns nun The Times Are Changing. Ja, ihr hört jetzt eine Sondersendung von Loro auf 90,2 zum Themenschwerpunkt Worldwide Reading, Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden, eine weltweite Aktion heute am 8. September 2014. Ja, Anfang Juni 2013 trat ein junger Mann vor die Kamera, dessen Name um die ganze Welt ging. Dem damals 29-jährigen Edward Snowden gelang in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Glenn Greenwald eine große mediale Welle zu erzeugen durch Folgeveröffentlichungen. In seinem ersten Interview tritt dabei vor allem eine Aussage ziemlich in den Vordergrund.
The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system and it filters them and it analyzes them and it measures them and it stores them.
Zu Deutsch, die NSA visiert die Kommunikation aller Bürger an, das und das ganz standardmäßig. Die Daten werden gesammelt, gefiltert, analysiert, gemessen und gespeichert. Und um das zu belegen, wurden entsprechende Unterlagen an die Presse weitergereicht. Unter anderem war von 80 Millionen Dollar Budget die Rede. Das ist die Summe, mit welcher die USA ihre 16 Geheimdienste finanziert. Mit Programmen wie PRISM, Mainway, Marina, Nucleon, Stellarwind, Tempora, X-Keyscore, um nur ein paar Beispiele zu nennen, soll eine globale Totalüberwachung in Echtzeit realisiert werden. Was kann mittlerweile dank hochgerüsteter Technik alles so erfasst werden? Dazu gibt es gleich einen Einblick. Vorher noch einen Song, der passenderweise technologischen Fortschritt symbolisiert und den bestimmt viele aus der Filmreihe The Matrix kennen. Hier ist für euch Rob Dugan mit Club to Death. Hallo nochmal, ihr hört eine Loro-Sondersendung anlässlich des Projektes Worldwide Reading, Themenschwerpunkt heute, Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden. Bevor es nachher zur Live-Schaltung ins Peter-Weiß-Haus geht, haben wir von der Technikgruppe und anderen freiwilligen Ehrenamtlern nochmal ein paar Themen für euch zusammengestellt. Unter anderem nun der Themenschwerpunkt technische Möglichkeiten. Ja, der Datenfluss, den kann man heute bereits problemlos in Echtzeit abgreifen. Gleichzeitig ist der Umfang an Datenmengen weiterhin kontinuierlich am Steigen. Man denke da an den immer größer werdenden Speicherplatz in Mobiltelefonen und Laptops sowie die zunehmende Verbreitung von HD-Videos. Ja, digitalisierte Informationen weltweit im Internet bereitzustellen, sozusagen in die Cloud laden und das jederzeit verfügbar machen, generelles Abrufen und gezielter Austausch, ja, das ist eine Leichtigkeit geworden und verändert unser gesellschaftliches Leben zunehmend. Dabei sind natürlich nicht alle Daten, die wir da so preisgeben, von Interesse für diejenigen, die sie gegebenenfalls sammeln. Aber das Interessante steht dabei gar nicht so im Fokus. Für das Filtern und Verwerten gibt es nämlich ausgereifte Technik und der Einblick in individuelle als auch kollektive Befindlichkeiten und Gedanken, wie wir ihn heute im Jahre 2014 so als gegeben ansehen können und das auch schon allein dank den Enthüllungen von Glenn Greenwald in Zusammenarbeit mit Edward Snowden, das kann schon als historisch einzigartig angesehen werden. So viel ist da im Äther. Daten zu erfassen, technisch nicht das Problem. Heikler wird schon die Speicherung und Auswertung der enormen Datenmengen. Für 2016 prognostiziert man in Bezug auf die jährlich globale Internetkommunikation das Erreichen der ZB-Grenze. ZB steht dabei für Zettabyte und entspricht ungefähr 10, also was heißt ungefähr, eigentlich ziemlich genau 10 hoch 18 Bytes, also einer Milliarde Terabyte. Für sowas braucht es große Datenzentren, wie das Utah Data Center südlich von Salt Lake City, welches im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde. Betreiber? Natürlich die altbekannte NSA. Neben dem großen Speichervolumen forscht man dort auch an Hochleistungsrechenmaschinen. Rechner, die mehr als 10 hoch 15 Rechenoperationen pro Sekunde ausführen können. Ja, die sollen demnächst Realität werden, denn noch kann das kein Rechner der Welt so einfach bewerkstelligen. Was alles an Daten erhoben werden kann, das wird wahrscheinlich im Moment. Oftmals handelt es sich bei diesen erhobenen Daten auch um Metadaten. Ja, was sind denn also Metadaten? Das sind Angaben zu einer Person, die Person beschreiben. Im Folgenden haben wir werden verschiedene Firmen und genau, wir haben uns mal Gedanken gemacht, was denn alles so an Daten gesammelt wird. Das weiß der eine oder andere vielleicht gar nicht so von euch. Und insofern haben wir hier mal eine Collage zusammengestellt an Metadaten. Was sind Daten über Menschen, die heute so, und davon darf man ausgehen, kontinuierlich erfasst werden?
Mitschnitt von Telefongesprächen.
Deine Kontaktkreise.
Stichwortsuche in E-Mails.
Dein Einkaufsverhalten.
Dein Tagesablauf. Wann bist du zu Hause? Wann auf dem Rad unterwegs?
Deine Kontoumsätze. Wem schickst du Geld? Woher kommt dein Einkommen?
Welche Medikamente kaufst du?
Dein Bewegungsprofil.
Deine Termine für die nächsten Wochen und in der Vergangenheit.
Stichwortsuche in deiner SMS und deinen Messaging-Diensten.
Wo verbringst du deinen Abend und wie lange?
Stichwortsuche in Telefongesprächen.
Deine Fotos, Notizen und Sprachmemos.
Welche Krankheiten hast du?
Dein Aufenthaltsort bzw. der deines Handys.
Hast du in einer Suchmaschine nach Therapien für Depressionen gesucht?
Deine Interessen, welche Themen sind dir gerade wichtig?
Alle Dateien auf deinem Mobiltelefon.
Ja, das ist nun mal ein kleiner Ausschnitt an Informationen oder sogenannten Metadaten, die so in Echtzeit erhoben werden können und eigentlich nur noch auf die passende Auswertung durch bestimmte Behörden erwarten. Ja. Aber damit ihr jetzt nicht ganz zu paranoid seid, haben wir noch ein wunderschönes Interview vorbereitet. Ich habe im Vorfeld dieser Sendung mit Lars Kruse gesprochen, einem lokalen Vertreter von SenseLab, und der wird uns gleich ein bisschen darüber aufklären, wie es denn so mit der Situation Überwachungsrealität in Deutschland denn aktuell so aussieht. Vorher aber noch ein passender Song zur aktuellen Lage. Hier ist für euch Der gläserne Mensch. Ja, das ist nochmal ein passender Song, den kennen vielleicht noch gar nicht so viele. Der ist nämlich gerade mal ein Jahr alt. Nicht mal. Okay, wir sind immer noch bei der Sondersendung anlässlich des Worldwide Reading Aktionstages vom Internationalen Literaturfestival Berlin mit dem Motto Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden. Und einer unserer Themenschwerpunkte befasst sich mit der aktuellen Situation in Deutschland. Überwachungsrealität. Was kann man dazu sagen? Wir haben dazu jetzt live im Studio zu Gast den Lars Kruse. Hallo.
Hallo.
Ja, Lars ist nicht nur ein mitmachender Ehrenamtler aus der Technikgruppe, sondern auch noch vertretend für SenseLab, den Verein, und Systemausfall.org, eine Plattform zur Weltoptimierung, so heißt es auf deren Homepage. Und was ursprünglich für deren eigene Projekte gedacht hat, wird jetzt mit inhaltlich nahestehenden Menschen geteilt, und die Motivation ist, Aktivistinnen die nötigen Werkzeuge dafür zu geben, die Welt ein Stück lebenswerter zu machen. Richtig?
Ja, so sehen wir es.
Ja, kommen wir nun zum Themenschwerpunkt Überwachungsrealität in unserem Lande. Im Anschluss an die Veröffentlichung von Details über Überwachungspraxis seitens der NSA in den Vereinigten Staaten rücken ja gelegentlich auch internationale Überwachungskooperationen, beispielsweise mit dem britischen GCHQ, in die öffentliche Debatte. Wie steht es doch denn so um die Überwachung in Deutschland, Lars?
Mediale Aufmerksamkeit erfuhr die Überwachung in Deutschland vor allen Dingen wahrscheinlich über die sogenannten V-Leute, also die personengebundene Überwachung, nicht die technische. Hier waren 2003, gab es ja das NPD-Verbotsverfahren, das versuchte, das von den meisten oder allen Bundestagsparteien damals in Gang gesetzt wurde. Das Bundesverfassungsgericht bzw. die Richter des Bundesverfassungsgerichts sahen jedoch die Staatsferne, die sogenannte Staatsferne der NPD als nicht gegeben an. Das heißt, sie waren sich nicht sicher, ob die Handlungen und die Meinungsbildung innerhalb der SPD, der NPD, Entschuldigung, nicht eventuell maßgeblich durch V-Leute induziert und verursacht wurde. Insofern war nicht klar, war nicht genau zu klären, ob ein Verbot der NPD basierend auf bezahlten V-Leuten stattfinden würde. Somit wurde das Verbotsverfahren abgelehnt. Später kamen V-Leute erneut ins Gespräch, als der NSU-Untersuchungsausschuss innerhalb der letzten 12 Monate oder letzten 2 Jahre viele Details der seltsamen Kooperation zusammentrug. Der NSU-Untersuchungsausschuss berichtete im Anschluss, soweit er dann veröffentlicht und nicht geschwärzt war, dass den V-Leuten doch bitte mehr parlamentarische Kontrolle ausgesetzt sein mögen und dass V-Leute besser auf ihre Eignung zu prüfen und regelmäßig zu ersetzen seien, da sich dort anscheinend eine seltsame Symbiose von Finanzierung und Fehlgeleitung durchsetzte. Die Überwachung und die Einflussnahme durch V-Leute ist jedoch nicht nur auf das rechte Milieu begrenzt, so wie ich es gerade berichtete, sondern bezieht sich auch auf andere Parteien und Initiativen.
Ja, okay. Wobei jetzt natürlich in der Diskussion um die NSA überwiegend auch technische Überwachungsmaßnahmen diskutiert werden. Wie sieht es denn technisch, wie steht es um diese Maßnahmen hier in unserem Land?
In Deutschland haben wir bisher leider noch keinen mutigen Geheimnisträger gefunden, der Beweise zum tatsächlichen Umfang von Überwachungsmaßnahmen veröffentlicht hat. Daher sind wir in Deutschland derzeit in der unglücklichen Lage, dass wir uns auf die Recherchen von Historikern aus diesem Fachbereich verlassen müssen. Dazu gibt es ein wenig ältere Recherchen vielleicht, weil die Archive vielleicht auch immer erst spät geöffnet werden, von beispielsweise von Professor Josef Foschepoth, der anhand von Postabrechnungen zwischen 1955 und 1972 nachstellte, analysierte, berechnete, dass in der BRD ca. 110 Millionen Briefe ausgewertet wurden. 110 Millionen ist eine sehr große Zahl und dies entspricht in der Realität etwa 10 Briefen pro Minute in diesen Jahren. Also eine unglaubliche Menge, ein unglaublicher Überwachungsaufwand, der damals betrieben wurde.
Ja, also das dann also festgestellt von diesem deutschen Historiker Josef Foschepoth, was man auch in gegebenenfalls Online-Portalen nachlesen kann. Er hat nämlich viele Diskussionen und Vorträge dazu gehalten. Nun ist die elektronische Kommunikationsüberwachung aber doch wohl kaum mit dem Öffnen von Briefen zu vergleichen, oder Lars?
Nein, natürlich nicht. Die elektronische Kommunikationsüberwachung erfordert weniger echte lebende Menschen, sondern vielmehr Software, Rechentechnik, Speicherkapazität und, das ist ein bisschen der kritische Teil, Zugänge zu Verkehrsknoten, an denen die Daten, an denen man interessiert ist, vorbeiziehen. Einer der relevantesten in Deutschland und im europäischen Raum ist der Internetknoten DECIX in Frankfurt am Main. Wer hier sitzt, kann den größten Teil des deutschen Internetverkehrs, auch der in Richtung Ausland führt, überwachen und abfangen, auswerten, für eigene Zwecke missbrauchen. Von 2004 bis 2007, oder andersrum, Recherchen von Journalisten der Süddeutschen Zeitung und dem NDR und dem WDR ergaben, dass der Bundesnachrichtendienst den Datenverkehr in diesem Knoten seit 2004 überwacht, also dort Einrichtungen installiert hat, die den vorbeiziehenden Verkehr mitschneiden können. Bis 2007 teilte der BND, als der eigentlich ein Auslandsgeheimdienst ist, diese gewonnenen Daten vollständig mit der NSA. Anschließend wurde es wurden nur noch lediglich zusammengefasste Berichte übertragen, so sagt man. Dieser Bereich ist aber natürlich immer schwer zu bewachen und zu kontrollieren. Also der tatsächliche Datenaustausch, der im Anschluss stattfand, ist schlecht nachzuvollziehen.
Nun muss man leider ja nicht nur von geheimdienstlichen Überwachungsmaßnahmen ausgehen. Leider gibt es ja auch noch sogenannte polizeiliche Überwachung. Wie sieht es denn da mit den rechtlichen Grenzen hier in Deutschland aus?
In Deutschland haben wir ja viele Grundrechte, die uns Menschen vor dem Staat schützen sollen und umgekehrt. Und hierbei spielt insbesondere bezogen auf Überwachung der Artikel 2, der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, spielt eine Rolle. Und ein bisschen detaillierter in unserem Fall dann noch das Post- und Fernmeldegeheimnis in Artikel 10 sowie das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung in Artikel 13. Dies sind die rechtlichen Grundlagen unseres bürgerlichen Schutzes vor staatlicher und anderer Überwachung. Dieses Recht oder dieser Schutz unserer Privatsphäre ist in unserer Gesellschaft nicht nur zu respektieren, sondern muss von unserer Gesellschaft auch verteidigt werden. Nun gab es aber leider in den letzten vielleicht 15 Jahren relativ viele Gesetzesänderungen, die die Balance zwischen unserem Persönlichkeitsrecht und den, Sicherheitsoptimierung von Behörden eher ins für uns persönlich vielleicht Negative wendete. Als kleine Aufzählung, es gab 1998 den großen Lauschangriff, es gab 2002 die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, es gab dann in dem schicksalshaften Jahr 2008 die Vorratsdatenspeicherung und die Online-Durchsuchung sowie auch die erleichterte Bestandsdatenabfrage in 2013. Hier verschob sich die Balance eindeutig zu unserem Nachteil als Individuen. Besonders einschneidend war dabei das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Es protokollierte die Kommunikationsereignisse aller Bürger, also es verlangte die Protokollierung der Kommunikationsereignisse aller Bürger dieses Landes. Somit stellt es jeden Einzelnen von uns unter Generalverdacht. Der gesellschaftliche Widerstand damals war beträchtlich. Er hat aber leider nicht dieses Gesetz aufhalten können. Erst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2010 sowie vor wenigen Monaten dann die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs führten zur Abschaffung dieser kollektiven Sammelanordnung. Abgesehen von der Rücknahme verfassungswidriger Gesetze gab es in den letzten Jahren jedoch leider keine legislativen Aktivitäten hin zu mehr Privatsphäre und weniger Überwachung.
Ja, das klingt ein bisschen bestürzend. Die Bürger, die sich da vielleicht ein wenig schützen wollen, haben die denn überhaupt eine Möglichkeit oder gibt es jemanden, Institutionen, Personen, die den einzelnen Bürger schützt?
Das Gesetz definiert hier in den meisten Überwachungsgesetzen den sogenannten Richtervorbehalt. Das heißt in der Praxis, dass ein Untersuchungsbeamter, also ein Polizist beispielsweise, einen Verdacht vielleicht hat, dass jemand in irgendetwas verwickelt sein könnte und möchte, dass dieser Mensch irgendeiner Überwachung ausgesetzt wird. Dies wird er an einen Staatsanwalt weitertragen, der wiederum wird es einem Richter vorlegen, auf dass der Richter diese Überwachungsanordnung genehmigen möge. Leider ist hier anscheinend der Anreiz im System des Richtervorbehalts in Deutschland so gelegt, dass es dem Richter relativ leicht ist, diesem Antrag stattzugeben und relativ schwer ist, diesem zu widersprechen. Da der Widerspruch üblicherweise dazu führt, dass er Begründungen schreiben muss, dass er sich mit den Antragstellen auseinandersetzen muss und dass er generell mehr Zeit braucht. Eine Zustimmung wird üblicherweise einfach durch notfalls wortgenaue Übertragung der Argumentation der Staatsanwaltschaft bzw. der Untersuchungsbeamten ausgeführt, ist somit wesentlich zeiteffizienter. In der Realität befasste sich mit diesen Mechanismen auch eine Studie der Universität Bielefeld und des Max-Planck-Instituts, zwei getrennte Studien. Beide bestätigten diese praktischen Auswirkungen. Insgesamt wurden bei einer Menge von 500 Überwachungsmaßnahmen, die untersucht wurden, weniger als 1% der eingereichten Überwachungsanordnung von Richtern abgelehnt. Dies ist also ein verschwindend geringer Teil. Es kann natürlich sein, dass die Staatsanwaltschaft immer sehr gut vorarbeitet und sehr intensive, überzeugende Beweise vorlegt, auf dass der Richter sich diesen Beweisen dann oder diesen Vermutungen dann beugt und dieser Argumentation folgt. Allerdings kamen die beiden Studien auch zum Schluss, dass nur jede vierte dieser Überwachungsanordnungen den gesetzlichen Anforderungen genügt. Das heißt, sie waren nicht konkret genug, es fehlten Details oder das Ziel entsprach einfach nicht dem durch das Gesetz vorgegebenen Maß.
Ja, nun haben uns ja die Veröffentlichungen durch Greenwald und Snowden im Kombipack auch darüber aufgeklärt, dass wir uns hier in Deutschland ja nicht nur unseren eigenen Diensten ausgesetzt sehen dürfen, sondern auch gerade unsere Privatsphäre bedroht wird von fremden Geheimdiensten. Wer ist denn da jetzt so der Ansprechpartner, beispielsweise der BND jetzt als deutscher Auslandsgeheimdienst? Ist der dafür zuständig?
Das kann ich jetzt nicht genau beantworten, aber falls er zuständig sein sollte, dann gibt es dort einen gewissen Interessenkonflikt. Der BND profitiert ja beispielsweise auch, oder der BND ist auch ein Nutznießer des Analyse- und Rastersystems namens X-Keyscore, das vor wenigen Monaten relativ intensiv in der Presse behandelt wurde. Dies ist ein sehr schönes, effizientes Werkzeug, um die großen Datenbanken, die beispielsweise durch die NSA angelegt werden, effizient und zielgerichtet zu durchsuchen. Naturgemäß liegt es also im Interesse des BND und anderen Geheimdiensten, dass die Datengrundlage dieses Systems sehr breit ist und somit idealerweise vielleicht auch die eigenen Bürger, also die deutschen Bürger, umfasst, auch wenn dies nicht zum Aufgabenspektrum des BND gehört. Dieses Interesse des BND und der Geheimdienste, eine möglichst gute Datengrundlage zu haben, steht natürlich unserem Anspruch auf Privatsphäre und bürgerlichem Schutz leicht im Widerspruch.
Ja, und als abschließende Frage in diesem Kontext, wohin wird denn so die Reise gehen? Wird sich die Überwachungsrealität, wie sie jetzt in Deutschland ist, nach diesen Snowden-Veröffentlichungen, gibt es da eine Chance auf Verbesserung?
Da im deutschen Rahmen schon eine gewisse, also die Innenminister der letzten Regierungsperioden ein gewisses Interesse daran hatten, ihren Datenwut oder ihre Datensammlung dann doch eher auszuweiten, sehe ich dort spontan nicht, dass aus der deutschen Politik heraus eine Eindämmung der weltweiten Überwachung stattfinden könnte. Dort ergänzen sich die Interessen aller Beteiligten anscheinend zu gut. Die kurzzeitige Aufgeregtheit über die respektlose Überwachung einzelner politischer Personen, zum Beispiel Angela Merkel, wird aus meiner Sicht folgenlos bleiben. In der Debatte um die Abwägung von Freiheit und Sicherheit in Deutschland dominieren in der jüngeren Vergangenheit leider Angst und Hysterie. Leider wächst auf diesem Nährboden nur selten gesellschaftlicher Fortschritt. Ein leicht verkürztes Zitat von Benjamin Franklin finde ich in diesem Zusammenhang immer sehr passend. Wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird beides verlieren.
Ja, so dazu also Lars Kruse als Mitglied des Rostocker Vereins SenseLab e.V. und seit 10 Jahren aktiver Mitbetreiber der regionalen Kommunikationsplattform systemausfall.org. Dankeschön für diese Einschätzung. Wir machen kurz weiter mit Musik. Ihr hört jetzt All Along the Watchtower von Jimi Hendrix und danach befassen wir uns mit technischen Mythen in Bezug auf vermeintliches Sicherheitsbewusstsein im Internet. Ihr hört die Loro-Sondersendung anlässlich des Projekttages zu Worldwide Reading, Freiheit und Anerkennung für Edward Snowden. Bevor wir ins Peter-Weiß-Haus zu einer Live-Podiumsdiskussion dazu schalten, gibt es jetzt noch mal ein paar technische Hintergründe, die wir in Kooperation mit Ehrenamtlern und den Freunden der Technikgruppe hier bei Radio Loro 90,2 zusammengestellt haben. Dazu haben wir drei kleine Einspieler, die im Vorfeld vorbereitet wurden und so ein bisschen Licht hinter die Buzzwords, so heißt es immer, in die Schlagwörter, die gerne mal von Politik und Medien aufgegriffen werden, die das alles ein wenig hinterleuchten sollen. Wenn wir über Internetsicherheit sprechen, dann gehört ja auch das sichere Surfen mit HTTPS dazu. Vielleicht wurdet ihr schon darauf hingewiesen, im Browser auf dieses Schloss-Symbol zu achten, wenn ihr euch irgendwo mit eurem Passwort einloggt. Dieses Schloss-Symbol, das soll euch zeigen, dass ihr eine gesicherte HTTPS-Verbindung habt. Zum Beispiel, wenn ihr eure E-Mails bei Anbietern wie GMX, Yahoo, Google oder anderen Anbietern abruft. Zur Aufklärung über dieses sogenannte HTTPS und um zu erfahren, ob unsere Kommunikation dadurch wirklich sicher, also vertraulich ist, hat sich Johannes von der OpenNet-Initiative Gedanken gemacht. Ja, also wie sieht es nun aus mit der Vertraulichkeit via HTTPS?
Ja, in der Wikipedia steht, HTTPS ist ein Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, um Daten abhörsicher zu übertragen. Die Abkürzung steht für Hypertext Transfer Protocol Secure, also die sichere Variante von HTTP, mit dem Hypertext, also die Webseiten, zu unseren Computern übertragen werden. Tatsächlich schafft HTTPS mehr Schutz vor dem Abhören, denn wenn ich eine Webseite mit HTTPS in der Adresszeile aufrufe, dann ist die Datenübertragung verschlüsselt. Die Verschlüsselung ist dabei durchaus sinnvoll, zum Beispiel wenn ich mit meinem Laptop oder Smartphone in einem offenen WLAN bin und nicht möchte, dass der Betreiber des WLAN-Hotspots oder andere Leute meine Suchanfragen und E-Mails mitlesen können. Das Tolle beim HTTPS-Protokoll ist, dass es von allen gängigen Browsern unterstützt wird und dass es funktioniert, ohne dass ich dazu etwas Besonderes machen muss. Außer die Webadressen mit HTTPS statt HTTP aufzurufen und auf das Schlosssymbol zu achten. Man könnte also leicht denken, dass HTTPS unsere Kommunikation sicher macht vor dem Zugriff von Überwachungsbehörden. Teilweise stimmt das sogar. Die Datenübertragung von unserem Computer zum Mailanbieter oder andersherum ist abhörsicher. Jedoch ist nur die Übertragung verschlüsselt. Beim Mailanbieter liegen unsere Nachrichten unverschlüsselt vor. Hier müssen wir also unserem Anbieter vertrauen. Und wie wir jetzt wissen, mischen sich Geheimdienste durchaus in die Datenverarbeitung der großen Anbieter ein. Beim Beispiel E-Mail können wir dem Mitlesen nur entgehen, wenn wir unsere Nachrichten Ende zu Ende verschlüsseln. Dazu nutzt man am besten ein E-Mail-Programm wie Thunderbird und installiert eine Programmerweiterung, die E-Mails vor dem Versenden verschlüsselt und erst bei unserem Freund oder unserer Freundin wieder entschlüsselt. Fürs Chatten nutzt man am besten Programme wie Pigeon, wo man eine Erweiterung namens OTR installieren kann. Leute, die euch beim Sichermachen eurer Kommunikation helfen können, findet ihr hier in Rostock, zum Beispiel im Hackspace Rostock oder in der OpenNet-Initiative.
Ganz genau. Und wenn ihr da ein bisschen in die Suchmaschine eures Vertrauens investiert, dann werdet ihr auch mit Sicherheit Leute finden, die euch zum Hackspace begleiten können, beziehungsweise kommt einfach bei Loro vorbei. Wir haben da einen sehr guten Draht. Ja, neben HTTPS gibt es auch noch andere Internetmythen, die ein gegebenenfalls falsches Sicherheitsverständnis projizieren können. Unter anderem gab es da dieses Konzept DE-Mail, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Und zu DE-Mail wird uns Kai jetzt eine Kleinigkeit erzählen.
Mit dem Dienst DE-Mail möchte die Bundesregierung sichere elektronische Kommunikation für alle ermöglichen. Angeboten wird diese Technik ausschließlich von zertifizierten Providern. Zu diesen zählen gegenwärtig die Deutsche Telekom, GMX und web.de. Neue Nutzer müssen per Ausweis und Meldeadresse ihre Identität nachweisen. Dies soll Vertrauen in die Identität der Nutzenden wecken. Außerdem ist die Anerkennung der DE-Mail als rechtssichere Kommunikationsform von Behörden vorgesehen. Das angepriesene Versprechen von Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre kann jedoch nicht eingelöst werden. Zum Einsatz kommt lediglich die bereits seit 10 Jahren von vielen E-Mail-Anbietern verwendete Transportverschlüsselung TLS zwischen den Mail-Servern. Eine geschützte Kommunikation ist ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht möglich. Dies ist jedoch laut DE-Mail-Spezifikation nur freiwillig und wird aktuell von keinem der DE-Mail-Anbieter unterstützt. Der E-Mail-Verkehr mit den bisherigen E-Mail-Anbietern ist also nicht sicher möglich. Als kleine Absurdität am Rande ergab sich aus den fehlenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen die Notwendigkeit, das Steuerrecht zu ändern. Bis 2013 waren lediglich sichere Wege zur Übertragung privater Informationen zu nutzen. Seit 2013 ist auch die Verwendung von DE-Mail explizit erlaubt, obwohl die Daten zwischenzeitlich von Mail-Anbietern begutachtet und manipuliert werden können. Wer also Wert auf sichere Kommunikation und Privatsphäre legt, sollte besser die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung via OpenPGP verwenden. Für den leichten Einstieg finden auch in Rostock gelegentlich Krypto-Partys statt, auf denen dazu geholfen wird.
Ja, und helfen werde ich euch jetzt auch mit dem Hinweis, dass die nächste Krypto-Party übrigens am 10. Oktober im Rahmen der Frieda-Explore-Woche, Frieda-Entdecken, hier in Rostock stattfinden wird. Also gleich in der Nähe in der Frieda 23. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu einem weiteren Mythos, technische Schlagwörter oder ein Schlagwort, was von der Politik aufgegriffen wurde im Kontext um die Veröffentlichung durch Greenwald und Snowden, wurde nämlich von einem Schengen-Netz oder dem Schlandnet gesprochen. Jule wird mal kurz ein paar Gedanken dazu zusammenfassen.
Im November 2013 schlug der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich vor, hiesige Internetanbieter per IT-Sicherheitsgesetz daran zu binden, den Datenverkehr lokal innerhalb der deutschen Landesgrenzen zu leiten. Ein Deutschlandnetz bzw. Schlandnet sollte Anwender dahingehend beruhigen, dass Verbindungen zwischen zwei Rechnern in Deutschland nicht auf Umwegen über das Ausland aufgebaut werden. Über Routing-Tabellen kann veranlasst werden, dass Datenpakete einen bestimmten Weg einhalten. E-Mails von einem Sender in Deutschland zu einem Empfänger in Deutschland würden also über Leitungen und Server in Deutschland laufen. Allerdings sind die Voraussetzungen, dass sowohl Sender als auch Empfänger einen deutschen E-Mail-Provider benutzen, oftmals nicht gegeben. Auch ist der Aufwand, alle beteiligten Router entsprechend einzustellen, relativ hoch, zumal rechtliche Fragen als auch geschäftliche Grundlagen zu klären wären. Letztendlich ergeben solche Bestrebungen keinen Sinn, da von einem Datenaustausch zwischen den Geheimdiensten auszugehen ist.
Ja, und um es nochmal zynischer überspitzt zu kommentieren, können wir ja vielleicht noch erspannt darauf sein, inwiefern es demnächst noch bitweise Zollerhebungen an Landesgrenzen geben soll. Ja, was Vorstöße unserer Politiker angeht, da sollte man vielleicht auch in Zukunft noch ein wenig Skepsis bewahren. Skepsis, wie vielleicht auch die folgende Band sich bewahrt hat. Hier kommen für euch die Skeptiker. Ja, ich muss an dieser Stelle ein wenig auf die Tube drücken, denn die Live-Übertragung ist in Kürze im Gange und wir wollen noch zu unserem letzten Themenschwerpunkt kommen, nämlich der Umfang der technischen Möglichkeiten und zur Sammelleidenschaft beteiligter Akteure. Das ist schon ein bisschen verängstigend, ne? Aber dazu haben sich unter anderem Philipp und Claudia von der OpenNet-Initiative zusammengetan und wollten das ein wenig diskutieren. Und das möchten wir euch nicht vorenthalten. Also bevor wir gleich ins Peter-Weiß-Haus schalten, hier noch ein Zusammenschnitt zu Möglichkeiten des Schutzes der Privatsphäre.
Wie können wir als Individuen unsere Privatsphäre schützen?
Wir erzeugen in unserem täglichen Leben viele Daten, die wir auf die eine oder andere Weise schützen wollen. Viele davon sind schwer zu vermeiden. Du wirst dich nur schwer von der Kamera im Eingangsbereich der Kaufhalle verstecken können. Deine Datenspuren dagegen kannst du üblicherweise mit wenig Aufwand verbergen.
Welche schützenswerten Daten erzeugen wir denn täglich?
Offensichtlich und nur schwer vermeidbar ist dein Bewegungsprofil. Viele technische Komplizen verraten dich und deine Position. Sei es dein Handy, dein Auto, dein RFID-basiertes Busticket oder die Kamera im Einkaufsladen. Typischerweise ist dein Handy hier dein ärgster Feind. Du kannst kaum vermeiden, dass dein Mobilfunkanbieter dich auf wenige Meter genau ortet. Zudem sind viele Softwarekomponenten auf deinem Handy darauf ausgelegt, deine Aufmerksamkeit oder deine Daten zu verkaufen.
Was können Menschen tun, die ihr Mobiltelefon nichtdestotrotz nutzen wollen?
Beim Kauf eines Handys wirst du selbst Teil des Geschäftes, da der Handyhersteller dich als potenziellen Kunden an die vielen Dienstleister verkauft, deren Software er auf deinem Handy untergebracht hat. Also ist es eine gute Idee, diesen unerwünschten Ballast schnellstmöglich loszuwerden. Installiere also auf deinem Telefon ein von kommerziellen Interessen freies Handybetriebssystem. Im Falle von Android-Telefonen ist dies beispielsweise Replicant oder CyanogenMod. iOS- oder Microsoft-Telefone wirst du wahrscheinlich nicht befreien können. Versuche anschließend, ausschließlich quelloffene Software zu verwenden. Die Codetransparenz sorgt üblicherweise dafür, dass die Software keine unerwünschten Nebenwirkungen entwickelt. Hinweise und Beispiele zur Verwendung privatsphärenbewusster Software auf deinem Telefon findest du auch auf der Website prismbreak.org. Dieser Name ist von dem Überwachungsprogramm PRISM abgeleitet, das Snowden 2013 der Öffentlichkeit bekannt machte.
Wie geht es weiter? Wie kann ich meine Kommunikation vor Lauschern schützen?
Dafür braucht es in jedem Fall Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Lass dich also nicht von Stichworten wie verschlüsselte Übertragung verwirren. Dies bezieht sich üblicherweise nur auf die Datenübertragung zwischen dir und deinem Kommunikationsanbieter. Das PRISM-Überwachungsprogramm zeigte aber deutlich, dass zumindest in den USA beheimatete Kommunikationsanbieter intensiv mit den NSA-Datensammlern kooperieren. In welchen Datenaustauschprogramme die deutschen Mail-Anbieter verwickelt sind, ist bisher noch unklar. Um also nicht nur die Übertragung zum Server, sondern den kompletten Kommunikationspfad bis zum Empfänger zu sichern, solltest du Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen. Im Fall von E-Mail-Verkehr ist dies üblicherweise die OpenPGP-Verschlüsselung. Im Fall von Messaging-Diensten, beispielsweise Jabber, ist dies das Off-the-Record-Verfahren, kurz OTR. Der Einstieg in OTR ist kinderleicht. In beiden Fällen verschlüsselst du deine Nachrichten persönlich für die Zielperson. Somit kann nicht einmal dein Kommunikationsanbieter den Inhalt der Übertragung durchwühlen. Hinweise zu passender Software findest du ebenfalls auf der Website prismbreak.org. Alternativ kannst du auch einfach eine Krypto-Party in deiner Gegend besuchen. Auch hier in Rostock finden gelegentlich solche offenen Veranstaltungen statt, bei denen die Besucher gemeinsam die ersten Gehversuche mit privatsphärenbewusster Software machen.
Neben der Kommunikation verwenden viele Menschen das Internet, um sich zu informieren oder um zu konsumieren. Wie können wir bei diesen Nutzungen den Datenabfluss reduzieren?
Beim Browsen im Internet ist die Verwendung eines Anonymisierungsdienstes immer eine gute Idee. Ein weit verbreitetes dezentrales Anonymisierungsnetzwerk ist Tor. Hier sorgen viele tausend Knoten weltweit dafür, dass dein Weg im Internet nicht auf deine IP, also deine Adresse im Internet, zurückgeführt werden kann. Vielleicht hast du aber auch nicht das Gefühl, für deine Internetnutzung einen Anonymisierungsdienst zu benötigen. Ungeachtet dessen hilft deine Verwendung des Anonymisierungsdienstes dabei, ein sogenanntes weißes Rauschen zu erzeugen. Dies ist der Fluss von irrelevanten Daten, der die Spuren der anonymitätsbedürftigen Menschen, also Dissidenten, Whistleblowern, politisch Verfolgten, verdeckt. Das Bedürfnis nach Anonymität ist auch im Internet kein Verbrechen. Nutze also diese Freiheit, damit sie nicht verloren geht.
Ist es möglich, meinen Daten den weiten Weg durch das Internet vorbei an all den Datensammlern zu ersparen, wenn ich beispielsweise mit einem Freund am anderen Ende der Stadt kommunizieren möchte?
Hier in Rostock ist dies glücklicherweise möglich, da hier vor Ort der sehr aktive Freifunkverein namens OpenNet-Initiative ein stadtweites Netz aufgebaut hat. Wer innerhalb dieses Netzes kommuniziert, hinterlässt keine nach außen sichtbaren Datenspuren.
Neben den Kommunikationsdaten sammeln sich auf den Datenträgern der Menschen auch private Daten an, seien es Fotos, E-Mails oder andere private Daten. Wie kann ich diese vor Missbrauch oder Diebstahl schützen?
Festplattenverschlüsselung ist die geeignete Lösung für dieses Problem. Unter Linux sind die mitgelieferten Programme gut geeignet für diese Aufgabe. Wähle einfach bei der Installation die Option Festplattenverschlüsselung aus. Unter Windows empfiehlt es sich beispielsweise, Descriptor zu verwenden. Denk dabei daran, dass unverschlüsselte Daten oft nicht nur deine eigenen Privatsphäre, sondern auch die anderer Menschen gefährden. Dies betrifft beispielsweise deinen E-Mail-Verlauf.
Viele Daten liegen allerdings oft nicht mehr auf den eigenen Datenträgern, sondern irgendwo im Internet bei dem jeweiligen Anbieter. Worauf soll ich hier achten?
Der wichtigste Punkt für das Verständnis von Dienstleistungen im Internet dürfte folgender sein. Wenn es nichts kostet, dann bist du das Produkt. Natürlich gibt es Ausnahmen, da viele Menschen und Initiativen das Internet ungeachtet der fortschreitenden Kommerzialisierung weiterhin als Platz des Austauschs und der Kooperation betrachten. Falls du jedoch keinen inneren Antrieb des Dienstanbieters erkennen kannst, dann möchte er üblicherweise entweder deine Aufmerksamkeit oder die von dir erzeugten Daten an Dritte verkaufen. Versuch dich von diesen Dienstleistern fernzuhalten. Meist finden auch die Überwachungsprogramme von neugierigen Geheimdiensten ihren Weg in diese Datenparadiese. Manche Diensteanbieter kennst du vielleicht persönlich oder du findest bei ihnen ein offensives Bemühen um Transparenz. Beispielsweise war der kleine E-Mail-Anbieter posteo.de kürzlich der erste Anbieter deutschlandweit, der einen Transparenzbericht bezüglich behördlicher Überwachungsanfragen veröffentlichte. Solchen Anbietern solltet ihr im Zweifelsfall eher vertrauen als den großen Firmen, die wahrscheinlich schon lange und geräuschlos mit Behörden und Diensten kooperieren.
Und wie steht es um Aktivismus zur Verteidigung der Privatsphäre? Gibt es wirksame Bewegungen?
Es gibt im deutschsprachigen Raum viele Initiativen und Vereine, die sich intensiv mit Bildung und Technik auseinandersetzen. Auch die politische Sichtbarkeit dieser Gruppen, beispielsweise des Chaos Computer Club, in Expertenkommissionen nimmt zu. Praktische Fortschritte sind jedoch nur schwer zu erkennen. Individuell sollte jedem Menschen bewusst sein, dass die Freiheiten in unserer Gesellschaft kein unwiderrufliches Geschenk darstellen. Die Freiheiten, die wir nicht regelmäßig einfordern, werden langsam verschwinden und irgendwann nicht mehr da sein, wenn wir sie wirklich brauchen.